Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Hören Sie in drei Teilen Kuba-Erfahrungen von Elsa Maria Schmidt, wiedergegeben von Radioarbeiter Klaus-Jürgen Schmidt. Kuba All Inclusive, Teil 2. Fünfter Morgen. Wir haben uns Zeit gelassen mit dem Frühstück, denn die Ober sind gut geschult und sehr aufmerksam. Die Atmosphäre war angenehm und manches nette Gespräch dauert etwas länger. Die Ober haben das Problem, dass abreisende Gäste ihnen Trinkgeld geben, das sie nicht tauschen können. Also spricht unser Ober Boris Klaus an, ihn um einen Gefallen bittend. Es handelt sich um 5 Kanadische Dollar. Klaus tauschte 1:1 in konvertible Pesos, obwohl er mit kanadischem Geld gar nichts anfangen kann. Er will einfach nur helfen und ist überzeugt, dass sich eine Situation ergeben wird, wo er die kanadischen Dollars einsetzen kann. Der Nebeneffekt ist allerdings so, dass dieser Ober es weitererzählt und auch andere Kellner und sogar der Sicherheitschef des Hotels zu Klaus kommen. Klaus weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Plötzlich kennen ihn alle und er hätte eine Wechselstube aufmachen können. Ich bin eine Stunde später dran als gestern. Wieder macht ein Busfahrer seine Pause. Ich begrüße ihn, frage, wohin er fährt und wann es losgeht. Er antwortete, nach Boca. In 5 Minuten ist Abfahrt. Als er mich fragt, wohin ich will, antworte ich natürlich, nach Boca. Ich habe aber nicht die geringste Ahnung, wo Boca ist. Mein Reiseführerbuch kann mir auch keine Auskunft geben. Ich lasse mir nichts anmerken, dann geht's los. Ich kenne die Strecke bereits, dann kommt wieder die markante Brücke. Ich zücke mein Handy, schieße 2 Fotos und schon waren wir drüber. In disziplinierter Fahrweise geht es Richtung Flughafen. Nächste Haltestelle, Endstation, Boca. Ich steige aus und fühle mich gleich nach Chitungwiza versetzt, der Township von Simbabwes Hauptstadt Harare. Alte, ebenerdige Häuser. Die Einblicke in die Wohnkultur erlauben, denn die Türen und Fenster stehen weit offen. Scheinbar gibt es keine Sicherheitsprobleme. Mit der Rückseite liegen die Häuser an einem Flussarm. Einige Häuser werden zum Verkauf angeboten. Alles findet draußen statt. Wäsche waschen, putzen, Haare schneiden, frisieren, Einkauf und Verkauf. An der Straßenecke ist eine Schule aus Lattenholz erbaut. Sie kann nicht konkurrieren mit den stolzen Schulen in Simbabwe, die schon von Weitem sichtbar sind. Ich fühle kein Verlangen, den Leiter, Lehrer oder die Kinder kennenzulernen. Ich überquere eine Brücke und halte mich links. In dieser Straße nehme ich bescheidenen Wohlstand wahr und sehe 2 wunderschöne Schaukelstühle im Garten stehen. Ich zücke mein Handy und schon gehören sie mir. Eine Gruppe von Frauen beobachtet mich. Ich grüße freundlich und höre, wie eine sagt, das ist eine Deutsche. Ich gehe zurück, lächle freundlich und frage sie, woher sie weiß, dass ich Deutsche bin. Sie sind überrascht, dass ich Spanisch spreche und sie brechen in großes Gelächter aus. Die ältere Frau sagt, dass sie früher im Flughafen gearbeitet hat. Alle Leute, die hier Häuser besitzen, haben gearbeitet oder arbeiten noch am Flughafen. Die Frauen wollen alles genau wissen, woher ich komme, in welchem Hotel ich wohne, ob ich allein reise, welche Fluggesellschaft, wie war der Flug, gibt es Kubaner in Deutschland und so weiter. Sie laden mich ein, ins Haus zu kommen, um den kleinen Enkel zu sehen. Im Wohnzimmer steht ein Laufstall und darin sitzt ein kleiner Kerl, der tanzt und brabbelt zum Kinderfernsehprogramm. Die stolzen Frauen unterbrechen ihn, um ihn mir vorzustellen. Er reagiert mit Geschrei und die Frauen lassen ihn gewähren. Sie erzählen mir, dass er Santiago heißt. Und ich verrate Ihnen, dass mein erster Freund auch Santiago hieß und Spanier war. Schon haben Sie die Erklärung dafür, dass ich Spanisch spreche. Ich muss essen und trinken. Nach und nach verschwinden die Frauen und kommen hübsch herausgeputzt wieder. Als sich herausstellt, dass der Kleine am 7. Dezember ein Jahr alt wird und ich einen Tag später 70 Jahre alt werde, gehöre ich schon zur Familie. Die Großmutter von Santiago entwickelt dann so viel Vertrauen, dass sie erzählt, wie sie im Flughafen die Fußböden gereinigt hat und dadurch auf die Schuhe der Reisenden geachtet hat. Die meisten Deutschen tragen stabile und bequeme Schuhe. Daran hat auch sie mich als Deutsche erkannt. Das Fernsehprogramm für Santiago ist vorbei und seine Frauen bitten um ein Erinnerungsfoto. Dann holen sie noch Papier und Bleistift für die Adresse. Ich verspreche ihnen, die Fotos zu schicken und verabschiede mich. Am Ende der Straße gelange ich zum Eingang der schönen grünen Anlage, die ich vom Bus aus gesehen habe. Zwei Personen springen aus einem Wachhäuschen und verwehren mir den Eintritt. Sie erklären mir, dass diese Anlage ein Erholungsheim für Angehörige der Air Force ist. Ich verstehe und verabschiede mich. Ich habe auch gar keinen Hunger oder Durst mehr, denn die netten Frauen haben mich gut bewirtet. Ich bin auch schon spät dran und muss erst noch die Haltestelle finden. Entlang der gepflegten Parkanlage mit fröhlichen Menschen, Kiosken, Grillplätzen, Kinderspielplatz, Sonnenstühlen und Swimmingpool trete ich meinen Rückweg an. Die Haltestelle finde ich unter einem riesigen Baum. Der Schatten erlaubt mir, mich in Ruhe umzuschauen. Da steht ein Pferdewagen mit Kutscher, der auf Käufer wartet. Ich werfe im Vorbeigehen einen Blick auf sein Obst und Gemüse, aber die Qualität gefällt mir nicht. Die Früchte im Hotel sind viel besser. Wieder im Schatten des Baumes komme ich mit einem sehr netten Herrn ins Gespräch. Ich frage ihn nach der Uhrzeit und ob er weiß, wann der nächste Bus kommt. Er erzählt mir, dass wir den gleichen Weg haben. Er wohnt auch in Varadero. Er besitzt dort ein hübsches altes Haus mit einem beachtlichen Grundstück. Kürzlich war eine Gruppe von Chinesen in seiner Straße, die sich die Umgebung angesehen und ihn und die Nachbarn gedrängt haben zu verkaufen. Allerdings haben sie kein Preisangebot gemacht und auch kein Ersatzland angeboten. Er erklärt, früher haben die Chinesen und Russen uns im Kampf unterstützt. Jetzt nehmen sie, was sie wollen. Der Bus kommt im ungeeigneten Moment. Wir haben getrennte Sitzplätze. Beim Aussteigen grüßt er noch einmal. Ich winke zurück. Sechster Morgen. Im kleinen Museum von Varadero bekomme ich für einen Kuck eine Führung von der Leiterin, nachdem sie kaffeesierende Frauen und Kinder in den Garten verbannt hat. Ich finde die Bedeutung des Wortes Ikako, das mir schon häufiger begegnet ist, ein edles Shoppingcenter, eine Autobuslinie und jetzt der Name eines Baumes und seiner Früchte. Im Rossone-Park finde ich später mit Hilfe eines Parkwächters den Ikako-Baum und kann die Früchte probieren. Den Kern behalte ich lange unter der Zunge, das löscht meinen Durst. Meine Shampoo-Freundin kreuzt meinen Weg und zu ihrer großen Freude greife ich in meine Stofftasche und übergebe ihr mehrere kleine Flaschen. Ihre Augen strahlen. Später höre ich von einer Österreicherin, dass die Shampoo-Freundin sehr erfolgreich ist im Weiterverkauf. Sie soll ein großes Haus besitzen. Die fehlenden Flaschen wurden nie vom Hotelpersonal aufgestockt. No te puedo olvidar. Me llegan los recuerdos y en esta soledad. Siebter Morgen. Voy pensando en tu amor y reviven mis deseos. Cuando quiero soñar, Präsident Cárdenas von Mexiko war der Patenonkel von unserem mexikanischen Freund Enrique. Deshalb reizt mich der Name Cárdenas. Der Wachposten des Parque Josone erzählt mir, dass um 10 Uhr Schichtwechsel für das Hotelpersonal ist. Um 10.30 Uhr fahren die Busse nach Cárdenas. Die Haltestelle ist an der Autopista gleich hinter unserem Hotel. Anstatt auf den ersten Bus zu warten, steige ich mit den wartenden Frauen in ein Fahrzeug, das ich aus Simbabwe kenne und das dort Puma genannt wird. Sie wurden vom Militär während des Unabhängigkeitskampfes genutzt. Der Vorteil dieses Vehikels war, dass bei Minenberührung die Wucht der Explosion zwar die Räder wegsprengt, der Hauptdruck aber an den schrägen Seiten entweicht. Hier in Kuba ist nun so ein Fahrzeug als ziviler Personentransport eingesetzt. Der Fahrpreis ist um die Hälfte billiger als der Bus. Es gibt Bänke nur an den Längsseiten. Die kleinen Fenster sind so hoch eingebaut, dass man nicht sehen kann, wohin man fährt. Jedes Mal, wenn der Puma hält und die Tür aufgeht, ist ein bisschen Ortschaft zu sehen. In Cárdenas, ehemalige Provinzhauptstadt, steige ich aus. Schaue die Straße entlang, die bergab führt. Ich erkenne viel Grün an einem großen Platz und Hafenatmosphäre. Ich gehe los, muss aber auf meine Füße achten, weil die Pflasterung so schlecht ist. Ich bleibe stehen, um mir den zurückgelegten Weg einzuprägen. Ich erschrecke über den Zustand der Häuser, das Abwassersystem. Alles ist so marode, dass ich mich frage, was tue ich hier? Was soll das? Die Auslagen in den Schaufenstern sind modern. Auch der Blick in die Innenhöfe zeigt einen gewissen Wohlstand. Die Leute sind schick angezogen und haben gepflegte Frisuren. Ich bin ratlos über die Diskrepanz und schaue geistesabwesend in eine Fensterscheibe. Meine Haare sehen verschwitzt aus. Plötzlich entdecke ich einen Mann im weißen Kittel. Beim zweiten Hinsehen erkenne ich, dass er Friseur ist. Ich spreche ihn an und er ist sofort bereit. Bitte waschen, Spitzen abschneiden und föhnen. Wir haben keine Wasserleitung, sagt er, nimmt eine Sprühflasche und feuchtet mein Haar an. Er schneidet, routiniert, zupft und drückt die Haare. Fertig, meint er. Und was ist mit dem Trocknen? Wir haben keine Elektrizität. Sie müssen in die Sonne gehen, aber vorher muss ich noch Schaumfestiger einmassieren. Ja, bitte. Haben Sie bitte einen Handspiegel? Ich möchte gerne sehen, wie es von hinten aussieht. Tut mir leid, wir haben nur den großen Spiegel vor Ihnen. Ein Kollege kommt und fragt, ob er meine Augenbrauen richten dürfe. Ich stöhne und denke an Zupfen. Er holt ein spezielles Messer, reibt die Augenbrauen mit Seife ein und macht mir die schönsten Augenbrauen, die ich je gehabt habe. Ich bezahle mit Kuck und bekomme Peso-Wechselgeld, weil er kein anderes hat. Bevor ich gehe, frage ich nach der Toilette. Wir haben keine, ist seine Antwort. Ich schaue ihn ungläubig an. Auf der anderen Straßenseite gibt es eine Toilette, ich werde sie hinführen. Er fragt mich, ob ich das Hotel Cuatro Palmas kenne. Ich bejahe und erzähle ihm, dass es schräg gegenüber von unserem Hotel ist. Warum wollen Sie das wissen? Meine Frau arbeitet dort als Tänzerin. Sie heißt Isbel. Grüßen Sie sie von mir. Sind Sie wirklich verheiratet? Und warum soll ich Sie dann von Ihnen grüßen? Ich sehe sie wenig. Sie ist von morgens um 11 bis abends um 11 unterwegs. Ich fange morgens um 8 an zu arbeiten. Ich verstehe und verspreche, sie zu finden. Eine Frau, die zwei Klos ihr Geschäft nennt, schließt die Tür auf und gibt mir schön weiches, weißes Toilettenpapier mit auf den Weg. Ich bezahle den vereinbarten Preis. Mein Friseur wartet auf mich und empfiehlt mir noch eine Freundin, die Nagelpflege macht. Eine Künstlerin der besonderen Art. Sie bedient eine Kundin und ich schaue ihr interessiert zu. Da die Geschäftsinhaberin nur zwei Stühle im Flur hat, muss ich stehen. Als mir das unbequem wird, sagt eine Frau, die auf der Treppe sitzt und wohl noch vor mir dran ist, »Warum bietest du der Senora nicht an, auf der Treppe zu sitzen?« Sie antwortet, weil ich kein Kissen habe und sie auf den Stein einen kalten Popo kriegen würde. Das kann sie sicherlich nicht ab. Ich warte noch eine Weile, dann verabschiede ich mich in meinem besten Spanisch. Die drei Frauen fallen aus allen Wolken, weil ihnen klar ist, dass ich alles verstanden habe. Ich schaue noch mal nach rechts und links die Straße runter, aber da sieht es genauso schlimm aus. Rost, Schutt, Abfall und Abwasser. Die Markthalle, ein alter, ehemals imposanter Kuppelbau, hat einige Verkaufsstände, ist aber menschenleer. Auf der anderen Seite steht ein älterer Mann mit seinem Fahrrad und hat auf dem Gepäckhalter in einem Korb die schönsten Avocados. Ich halte ihm einen Kuck hin und er gibt mir 5 Stück. Sie sind reif wie die, die wir in Simbabwe um diese Zeit in unserem Garten hatten. Ich freue mich riesig und er strahlt auch. Später lerne ich, dass ein Kuck dem Wert von 8 US-Dollar entspricht. Ein großer, schlanker, nicht mehr ganz junger Mann lehnt mit einem Buch an einer Hauswand in der Sonne. Er kommt auf mich zu und fragt, ob ich etwas suche. Ja, ich will zum Bus nach Varadero. Er schaut auf meine Stofftasche mit dem Aufdruck Orthopädie und fragt erstaunt, sind Sie Deutsche? Als ich bejahe, spricht er in bestem Deutsch. Er erzählt, dass er eine österreichische Frau kennengelernt hat, mit ihr 1999 nach Wien gegangen sei. Sie heirateten, er bemühte sich um Arbeit, er war Maschinenbauer, gut ausgebildet, mit viel Erfahrung, aber er konnte in Österreich keine Arbeit finden. Alle Türen fielen immer wieder zu. Nirgends konnte er sich beruflich einbringen, nur Deutschkurse belegen. Die Österreicher seien solche Rassisten. Sie geben einem Schwarzen keine Chance. 2 Jahre hat er gehofft und gekämpft. Dann hat er aufgegeben, seine Frau um Scheidung gebeten und ist 2001 nach Kuba zurückgekehrt. Mich erinnert seine Erzählung an Menschen, die Klaus und ich in Beira kennengelernt hatten. Mosambikaner, die in der ehemaligen DDR gelernt und gearbeitet haben. Sie sprachen ebenfalls sehr gutes Deutsch. Nach dem Mauerfall und der Vereinigung von Ost- und Westdeutschland wurden sie nach Mosambik zurückgeschickt. Als ehemals qualifizierte Arbeiter mussten sie sich in ihrer Heimat als Nachtwächter verdingen, da in der mosambikanischen Wirtschaft keine Chancen bestanden. Viele mussten Frauen und Kinder in Deutschland zurücklassen. Noch heute demonstrieren diese ehemaligen Gastarbeiter für die Auszahlung ihrer Löhne, die damals zum Teil an den mosambikanischen Staat gezahlt wurden. Mein Kubaner bekommt eine Grundrente von 300 Pesos. Er hat gehört, dass in Großbritannien viele Schwarze arbeiten. Er hat sich ein Englischbuch besorgt und lernt Englisch in der Hoffnung, dass er dort fair bezahlte Arbeit finden kann. Er begleitet mich zum Bus und ich schenke ihm spontan eine Avocado. Er freut sich so sehr darüber, dass ich noch eine zweite Avocado aus meiner Tasche nehme für die Familie, bei der er lebt. Gerührt nimmt er an, in seinen Augen liegt so viel Trauer trotz der Freude. Beim Abschied sage ich ihm, ob schwarz, braun oder weiß, Sie sind ein gebildeter Hispano-Americano und ich bin glücklich, Sie getroffen zu haben. Mit dem Bus geht es zurück nach Varadero. Plötzlich heißt es Ende der Fahrt. Alle Fahrgäste steigen aus. Ich laufe im Pult mit, ohne zu wissen, wo ich bin. Ich hatte nicht auf den Verkehr geachtet, war noch so beschäftigt gewesen, das Erlebte zu bewältigen. Ich mag auch niemanden fragen. Ich geniere mich plötzlich wegen meiner Orientierungslosigkeit. Ich komme vorbei an kleinen Läden, gemütlichen Cafés, ein anderes Gesicht von Varadero. Und plötzlich stehe ich auf der Rückseite vom Rosone Park. Unser Hotel ist nur 500 Meter entfernt. 2 habe ich gemeinsam mit Klaus versucht, die Straße zu finden. Beim 1. Mal hat uns ein tropischer Regen gestoppt und beim 2. Mal hat uns die frühe Dunkelheit überrascht. Beim Mojito in der Bar erzähle ich Klaus von Isbel, die im Hotel Cuatro Palmas Tänzerin ist. Ihr Mann habe ich versprochen, sie von ihm zu grüßen. Na, meint Klaus trocken, dann lass uns mal gleich nach dem Essen hingehen. Der Abend ist warm, Durch die geöffneten Türen kann man das Meer sehen und hören. Wir mischen uns unter die Gäste in der Bar im Hotel Cuatro Palmas, wo auch die Tänzerinnen und Tänzer in ihren tollen Kostümen sind. Schon bald bewegen sie sich zur Bühne und die Gäste folgen ihnen zu den Stuhlreihen. Das Ambiente ist sehr gepflegt, die Tanzshow beginnt und wir lassen uns entführen in die Welt der lateinamerikanischen Tänze, Anmut und Perfektion bis ins Detail. Während der Pause fragen wir nach Isbel. Es dauert nicht lange und sie kommt. Sie ist die zierlichste der Tänzerinnen. Sie ist uns gleich aufgefallen durch ihre Rolle, ihr Temperament und ihren etwas dunkleren Teint. Ihr Make-up muss eine Künstlerin aufgetragen haben. Ihre Stimme ist leise. Das Kleid umschmeichelt ihren durchtrainierten Körper. Ich erkläre ihr, wer wir sind und richte Grüße von ihrem Mann aus. Sie lächelt, hat aber immer die Bühne im Blick. Ja, mein Mann und ich haben jetzt wenig Zeit füreinander. Wir üben ein besonderes Programm für Weihnachten und Silvester ein. Können wir uns nach der Show noch einmal treffen? Ja, wir bleiben selbstverständlich. Es folgt das nächste Feuerwerk aus Musik, Farben und Bewegung. Danach kommt Isbel wie versprochen und wir lernen uns kennen. Wir machen ein paar Fotos, um diese Begegnung festzuhalten. Sie organisiert Papier und Stift. Ich schaue auf den Zettel und erkenne, dass sie Adresse ihrer Mutter in Havanna aufgeschrieben hat, aus welchen Gründen auch immer. Dann entschuldigt sie sich, sie müsse gehen, um den Bus zu erreichen. Ich frage sie noch, ist es nicht gefährlich für eine so junge Frau, noch so spät allein unterwegs zu sein? Nein, es sind noch viele Leute unterwegs und mein Mann holt mich um Mitternacht vom Bus ab. Sie lädt uns noch für den nächsten Abend zur Flamenco-Show ein. Dann trennen sich unsere Wege. Wir vergleichen die Vorstellung mit einer Attraktion in unserem Hotel. Mehrmals in der Woche am Nachmittag kommt eine Gruppe junger Turner und Turnerinnen in unsere Hotelpools. Zu wunderschöner Musik üben sie Wasserballett. Die Generalprobe haben wir erlebt. Am Abend der Uraufführung werden wir schon in Havanna am Flughafen sein. Diese jungen Menschen mit so viel Energie, Ausdauer, Präzision und Harmonie haben mit ihrer Leistung unsere Hochachtung errungen. Sie sind Spezialisten in Unterhaltung. Die schönen Künste sind für viele junge kubanische Menschen Lebensgrundlage und Selbstverwirklichung. Der Tourismus hat in der kubanischen Wirtschaft eine große Bedeutung. Als wir uns unserem Gebäude nähern, fällt uns sofort auf, dass die Außenbeleuchtung nicht an ist. Wir informieren den Wachmann, der vor dem Haupteingang steht. Er greift zu seinem Sprechgerät und wenig später leuchten alle Lampen. Ein Cook wechselt den Besitzer. Initiative, Arbeit und Erfolg müssen sofort belohnt werden. Natürlich fragen wir uns, war das ein echter Fehler oder Berechnung?